Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Wie ihr wisst, wir haben ja eine kurze Unterbrechung gemacht in der Betrachtung des Johannesevangeliums und sind in den zweiten Timotheusbrief hineingerutscht. Wir werden es hoffentlich auch bald abschließen, also in einer absehbaren Zeit. Deswegen lasst uns unseren Timotheusbrief aufmachen, den zweiten Brief des Apostel Paulus an Timotheus. Und ich möchte euch nur kurz erinnern, was es im Groben geht in diesem Brief. Timotheus ist mutlos. Timotheus ist ein junger Mitarbeiter im Reich Gottes. Timotheus, ja, sieht vielleicht nicht mehr über den Berg. Vielleicht hat er Depressionen, vielleicht ja, möchte einfach aufhören, vielleicht ist ihm alles zu viel geworden, vielleicht sieht er, dass alle Leute gegen ihn sind oder so viele gegen ihn sind und das macht keinen Sinn. Und er sieht sich vielleicht nicht stark genug hier in diesem ganzen Werk, das er vollbringen soll, durchzuziehen. Und Paulus ermutigt ihn. Und hier sehen wir etwas Interessantes. Wenn du überlegst, wie kann ich Leute ermutigen, wie kann ich jemanden ermutigen? 2. Timotheusbrief. Ja, ist ein Brief, der uns praktisch zeigt, die christliche Psychologie. Ja, wie geht man dran? Wie ermutigt man jemand? Als allererstes geht es um den Glauben. Ja, Paulus fängt an und sagt, Timotheus, ich weiß um deinen Glauben und der ist echt. Ja, dein Glaube ist echt wie der Glaube echt war von deiner Mutter und von deiner Großmutter. Und das ist das Allererste. Und dann geht er hin und sagt, Timotheus, du sollst anfachen, du sollst dich nicht schämen und du sollst die Bedrängnis, die Leiden, du sollst dich mitbeteiligen, du sollst es erdulden, halte dich an das Muster der gesunden Worte und bewahre das Wort Gottes, das schöne, anvertraute Gut. Und wisst ihr, hier wird etwas interessant. Ein Mensch, der mutlos ist, bekommt ganz schnell aus dem, dass er Zuspruch bekommt, dass sein Glaube echt ist, bekommt er Aufträge. Einen, der mutlos geworden ist, muss man ermutigen, nicht dadurch, dass man den einfach nur krault und sagt, ach du armes Fürstin, ja du hast recht, alle sind gegen dich und das ist ja so schlimm und wie kann das nur sein und ja das stimmt ja auch so, ihr Leben, wenn der Glaube echt ist, so ist die Ermutigung, seht zu, erstmal in deinem persönlichen Glauben, ihr könnt euch erinnern, Kapitel 1 ging darum, dein persönlicher Glaube, dein Umfeld. Seh zu, dass du anfängst zu arbeiten, dass du aktiv wirst und als allererstes in deinem Umfeld. Und das Zweite ist, was ein Mensch braucht in der Ermutigung, werde aktiv nach außen hin. Als erstes seh zu, dass dein innerer Kreis um dich stimmt. Ja, deine persönliche Nachfolge, dass die stimmt. Und dann geh nach außen. Und darum ging es. Vertraue an. Das war der erste Auftrag nach außen hin für den Timotheus. Vertraue an. Also such dir Menschen, die treu sind. Und hier sehen wir, habe ich auch letztes Mal gesagt, dass dieser Aufruf ein direkter Aufruf ist an einen Mitarbeiter in der Gemeinde, an einen Ältesten direkt, aber auch indirekt können wir das auf uns beziehen, dass auch wir Menschen suchen, denen wir mitteilen können. Ja, aber ein direkter Auftrag an einen Mitarbeiter im Reich Gottes, in der Gemeinde, so wie ein Ältester in der Gemeinde. Ja, dass er darauf sehen soll, er ist dafür verantwortlich, dass er Menschen sucht, besondere Menschen mit besonderen Fähigkeiten, die auch fähig sind, andere zu lehren. Und das Zweite ist, nimm teil an Leiden. Und da sind wir stehen geblieben. Ja. Nimm teil an den Leiden. Also werde aktiv. Du, der du mutlos geworden bist, werde aktiv. Das ist der Aufruf, um wieder in die Bahn zu kommen. Vertraue an, nimm teil. Die zwei Aufträge. Und Paulus gibt sich hier selbst als Vorbild. Da sind wir stehen geblieben. Und er gibt ihm einen Grund, warum er mitleidet. Also wir haben den zweiten Brief und ich denke, es ist besser, wir lesen hier einen größeren Abschnitt, damit ihr auch vielleicht frisch reinkommt und direkt auch wisst, worum es geht, wenn ich gewisse Begriffe einfach rausnehme. Ich möchte da einfach von Vers 2 anfangen. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und hier darauf sind wir eingegangen, nicht erdulde, sondern nimm teil an den Leiden, darum geht es. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich, also der Bauer, der Landwirt, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anteil auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich dir sage. Und hier möchte ich einfach noch erinnern, das bringt Paulus als erstes rein, als ja, auch als eine Motivation, diese drei Bilder, diese drei Lebensbereiche. Und vielleicht ist der eine oder der andere letztes Mal nicht mitgekommen, worüber er argumentiert. Es ist ein Argument für mitzuleiden. Und es sind drei Lebensbereiche. Wenn ihr euch vorstellt, wir machen mal hier so drei Lebensbereiche. Und der eine Lebensbereich ist der Lebensbereich eines Soldaten. Wenn ein Soldat einberufen wird, er wird sozusagen stripped. Gib mir mal ein deutsches Wort für stripped. Er wird abgezogen, also nee, einberufen ist ja eingezogen. Auf Englisch sagt man, wisst ihr, wenn ein Soldat, er wird einberufen und er wird sozusagen all seiner Rechte entzogen oder seiner Würde entzogen im ersten Augenblick. Ne? Es geht nur noch nach Befehl. Und das erste Symbol, er wird kahlgeschoren, da geht man mit dem Rasenmäher drüber, sozusagen die schöne Ehre, die Schönheit, ab, weg. Jung, du hast nichts mehr zu sagen, jetzt sagen wir, wo es lang geht. Und das ist sozusagen ein Bild, was Paulus hier gebraucht und sagt, hier ist ein Lebensbereich, wie wenn einer ins Militär eingezogen wird, das ist wie der Ruf in die Nachfolge. Wenn Gott in die Nachfolge ruft, so heißt es, Selbstverleugnung und du trittst in den Nachfolge und du sagst, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es ist nicht mehr, ich will, ja, ich würde gerne das und ich würde gerne jenes und dies und das andere und morgen dies und, sondern auf einmal steht dein Lebenskonzept unter der Herrschaft Jesu Christi. Du bist einberufen und deswegen das, was Leiden angeht, ist dieser Lebensbereich. Denke, wenn ein Soldat einberufen wird, so steht er unter dem Kommando eines Höheren. Das zweite ist, ja, wenn das eine die Berufung in die Nachfolge ist, der Ruf in die Nachfolge, dann ist das zweite der Vergleich des Sportlers. Ein Sportler ist etwas Persönliches. Es ist nicht allgemein. Wenn mein Freund oder sonst jemand gut ist, das heißt nichts für mich, ne, in der Rennbahn. Du persönlich musst alles hingeben. Und das ist deine Seite, das ist die Seite eines jedes Kindes Gottes, dass er in der Nachfolge alles hingeben soll. Ja. Der erste Bereich, wie der Schritt in die Nachfolge, die Berufung in die Nachfolge. Das zweite ist, man könnte sagen, wie deine persönliche Heiligung, dass du hingibst, vollkommen dich hingibst für den Herrn und für den Herrn arbeitest. Und der dritte Bereich ist der finanzielle Bereich, ist die, wovon man lebt. Er nimmt den Landwirt aus dem Grund, weil du mit kaum etwas Besserem das damals vergleichen könntest. Von uns lebt keiner von der Landwirtschaft. Wenn dieses Wort heute an uns geschrieben wäre, so würde man wahrscheinlich nicht von einem Landwirt reden, in dem Sinn, sondern wie wir unser Geld, unser Brötchen verdienen. Ja? Ein Bild darauf. Und er sagt, hör zu, Timotheus, du möchtest nicht dich in das Reich Gottes hineinstellen, in seine Arbeit hineinstellen und völlig abhängig sein davon. Warum? Weil das lästig ist. Und er ruft ihn auf und sagt, hier, deine finanzielle Welt, die Kämpfe, die du auf deiner finanziellen Basis hast, wegen deinem Lebensunterhalt, hör zu, wenn du Angriffe hast, es ist richtig so, dass einer, der im Reich Gottes tätig ist, als Landwirt, dass er die Früchte als erstes genießt, also die finanzielle Seite deines Lebens. Wir sehen, hier sind Lebensbereiche, die Nachfolge als solches, ja, der Ruf in die Nachfolge, deine persönliche Hingabe und auch dein finanzielles Leben, dein Dasein, lieber Timotheus, kämpfe mit und tue, was richtig ist. Darum geht es. Ein Soldat, der einberufen ist, der interessiert sich für nichts anderes mehr, wie er sein Lebensunterhalt verdient. Das geht ihn nichts mehr an, sondern er lebt dafür, wie und was ihm von oben geboten wird. Also, und das, von da geht Paulus weiter und sagt, erstmal, das große Beispiel ist Christus und dann er selber. Warum? Er mitleidet und er gibt uns drei Dinge. Ihr erinnert euch, ich leide mit, sagt er, wegen der Kraft der Botschaft. Weil wir solche Botschaft haben, aus diesem Grund leide ich mit. Und jetzt lese ich den Text weiter. Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, das ist unser großes Vorbild im Leiden, aus dem Stamme Davids, der aus dem Tod auferstanden ist nach meinem Evangelium. Also das Ziel ist klar, das Ziel ist sicher, es gibt eine Auferstehung, es kann gar nicht solche schlimmen Leiden geben. Das Ziel übertrifft alles und es ist eine lebendige Hoffnung. Und jetzt sein Vorbild. In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Also, das ist als Argument von Paulus, warum er Jesus nachfolgt. Das Erste sehen wir, es ist die Botschaft. Es ist eine unüberwindbare Botschaft. Er sagt, das Wort Gottes ist nicht gekettet. Das kann man nicht binden. Und aus diesem Grund gehe ich dadurch und leide, weil man dieses ewige Evangelium nicht ketten kann, nicht binden kann. Warum? Weil die Botschaft zusammenhängt mit dem Inhalt. Und wegen dem Inhalt ist das eine unüberwindbare Botschaft. Zweitens sagt er, ich erleide das Ganze wegen der Auserwählten willen. Sehr wichtig. Er macht es deutlich, dass zurzeit die Leute, obwohl sie in der Ewigkeit auserwählt sind, wenn sie Christus nicht anerkennen, sind sie nicht gerettet. Und deswegen verkündigt er die Botschaft diesen Leuten. Das ist der Grund, warum er durch die Strapazen geht. Er ermutigt Paulus, er ermutigt Timotheus und sagt, aus diesem Grund mache ich das, damit sie das Evangelium hören und gerettet werden. Es macht klar, dass obwohl sie, die sind davor auserwählt, aber sie sind nicht gerettet und deswegen brauchen sie das Evangelium. Das ist der Weg, wie Gott diese Menschen retten will, durch das Evangelium. Und jetzt zum dritten Grund, den er nennt, warum er durch diese Leiden geht, ist die allgemeine Aussage, wegen der allgemeinen Aussage Gottes über die Nachfolge. Und da sind wir stehen geblieben. Sorry für etwas längere Einleitung, aber es ist notwendig, damit ihr das ganze Konzept wieder frisch in Erinnerung habt. Der dritte Grund ist also wegen der allgemeinen Aussage Gottes über die Nachfolge, warum Paulus leidet. weil es eine Aussage gibt. Eine Aussage, es könnte sein, dass es in einer Liedform war, diese Aussage. Es könnte sein in einer Gedichtsform oder in einem wie Sprichwort. Und das sind die Verse, die ihr vor euch habt. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind und so weiter. Warum ist das eine allgemeine Aussage oder eine grundsätzliche Aussage, die damals kursiert ist im Rahmen, also im christlichen Sektor, also unter den Kindern Gottes? Wir sehen hier erstmal, dass sich das nicht direkt auf Timotheus bezieht oder nicht auf Paulus. Das ist eine Hausaufgabe. Wenn ihr durch den Brief durchgeht, so werdet ihr keine einzige Stelle finden, die Paulus in der Wir-Form, in der allgemeinen Form spricht, sondern er spricht immer persönlich von mir zu Timotheus, ja, dir, du, dich und so weiter. Aber niemals in der allgemeinen Form. Und hier, das ist der einzige Vers oder dieser Abschnitt, sehen wir schon vom Text, er spricht allgemein. Er spricht nicht direkt, Timotheus, das geht dich an, sondern das ist eine allgemeine Wahrheit. Zum anderen sehen wir, dass das wie ein Sprichwort ist. Wir finden das im Neuen Testament immer wieder. Es gab mehrere allgemeine Aussagen in der Christenheit, vielleicht in Lied oder Gedicht, über andere Sachen. Hier geht es um die Nachfolge. Paulus zitiert und sagt, wegen diesem Grundsatz der Nachfolge. Aber es gab auch noch andere allgemeinen Aussagen. 1. Timotheus 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort. Und das ist genau die gleiche Phrase, wie ich auch erwähnt habe, wie Jesus gebraucht in Matthäus Kapitel 5. Ihr erinnert euch von letzten Sonntag. Also, diese Phrase, die er gebraucht, glaubwürdig ist das Wort. Und es gab diese Aussage, diese allgemeine Aussage über Sünder. Es gab diese allgemeine Aussage über den Dienst der Ältestenschaft. Es gab diese allgemeine Aussage über das Wesen Gottes. Und es gab diese allgemeine Aussage über den Wandel der Kinder Gottes und über die Nachfolge. Also über die Sünder. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das bezieht sich nicht direkt auf Paulus, dass Paulus sagt, Leute, ihr sollt wissen, ich bin der größte Sünder, sondern es ist eine Redewendung, dass ein jedes Kind Gottes, wenn er im Lichte Gottes auf sein Leben sieht, in Demut sagt, ich bin der Letzte. Ich bin der schlimmste Sünder. Das ist eine allgemeine Aussage der Kinder Gottes über die Sünde, also über ihren eigenen Zustand. Zweitens, über die Arbeit der Ältesten, also übrigens, für diejenigen, die ihr in der Berufswahl steht oder nach einem Beruf ausschaut, Ältester wäre nicht schlecht, wer sogar hört. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt ein vortreffliches Werk. Das war eine allgemeine Aussage. Glaubwürdig ist dieses Wort. Dann über das Wesen Gottes. 1. Timotheus 4, Vers 9. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Also eine allgemeine Aussage über das Wesen, über den Charakter Gottes. Gott ist in seinem Wesen, in seinem Charakter, er ist Retter. Ja, das ist, was er ist. Dann über den Wandel der Kinder Gottes. Glaubwürdig ist dieses Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und hier haben wir eine allgemeine Aussage, genauso wie die über die Sünde, über die Ältesten, über das Wesen, den Charakter Gottes, über den Wandel der Kinder Gottes, über die Nachfolge. Und diese allgemeine Aussage hat zwei Seiten, eine positive und eine negative. Und die positive, mit der wir anfangen, heißt es, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir mitleben. Es bezieht sich auf die Lehre, die in der Gemeinde nicht nur vertreten, sondern auch klar gelehrt wurde. Aus Römer Kapitel 6, Vers 5 möchte ich zitieren. Denn wenn wir mit ihm einst gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein und so weiter. Es bezieht sich, Leute, wenn einer denkt, er kann als Kind Gottes jetzt frei hingehen und sündigen, so sagt Paulus ganz klar, wie, wenn einer mitgestorben ist, ja, und mit Christus mitgestorben ist, so wie Christus auferstanden ist zu diesem neuen Leben, um in der Herrlichkeit zu leben, um in den Himmel sozusagen aufzusteigen. So ist ein jedes Kind Gottes, das mit Christus gestorben ist, auferstanden mit Christus, um in einem neuen Leben, um als Auferstandener zu wandeln. Das geht nicht mehr in der Sünde zu leben. Deswegen, wenn wir mit ihm gestorben sind, so werden wir auch mit ihm mitleben. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache, daran gibt es nichts zu rütteln. Das sagt hier etwas aus, was an uns geschehen ist. Ja, wir sind mitgestorben, ja, ein Fakt, der an uns geschehen ist. Und jetzt kommt es sozusagen zu der Reaktion, was wir dann leben. Vers 12, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Eine allgemeine Aussage über das Ausharren der Gläubigen in der Gemeinde war bekannt. Wenn wir ausharren, so werden wir mitherrschen. Niemand, der nicht bis ans Ende ausharrt, wird gerettet werden. Was bedeutet das? Hört, was Jesus sagt zur Nachfolge. Johannes Kapitel 8, Vers 31. Und ich freue mich schon bald auf diesen Text. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glauben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ja? Achten wir noch mal kurz auf die Grammatik. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, ja, wenn ihr bleibt, hier haben wir diesen Vergleich, wenn wir standhaft ausharren, wenn wir bleiben, so sagt Jesus, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, jetzt, in diesem Augenblick. Wir sind jetzt wahrhaftig seine Jünger, wenn wir bleiben. Niemand, der nicht bleibt, ist jetzt wahrhaftig ein Kind Gottes. Ja, das war eine bekannte Aussage in der Gemeinde. Das ist rumkursiert. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Und das ist, was die Schrift immer und wieder deutlich macht und klar macht. Niemand, der in Sünde permanent lebt, deswegen der ganze erste Johannesbrief geht darum, wer permanent in der Sünde lebt, er kann nicht sagen, darf nicht sagen, er ist ein Lügner, er ist nicht ein Kind Gottes. Ja. Ein Kind Gottes, ein Jünger, wer jetzt Jünger ist, der wird auch bleiben. Also, die allgemeine, das ist die positive Seite hier dieser Aussage. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleiden. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Und jetzt die negative Seite. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Was bedeutet hier zu verleugnen? Wir haben ein sehr gutes Bild an dem, wie die Juden Christus verleugnet haben. Zum Beispiel Apostelgeschichte 3, Vers 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Hier haben wir ein wunderbares Bild, was es bedeutet zu verleugnen. Zu verleugnen bedeutet nicht anzuerkennen, nicht anzunehmen, sogar vielleicht eine Alternative anzunehmen. Ja, sie haben Jesus beiseite geschoben und haben viele Alternativen angenommen, zu vertauschen. Ja, wie Vers 14 sagt, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Das ist, was verleugnen bedeutet. Und hier in dieser allgemeinen Aussage wird es deutlich, dass derjenige, wer Christus ablehnt, wer ihn nicht anerkennt als denjenigen, der er ist, der ihn vertauscht, so wird er uns auch verleugnen. Die zweite Aussage, auch hier sehen wir wieder, das ist das, was wir machen. Und die zweite Aussage gibt uns, was wir dann sind, wenn wir so etwas machen. Vers 13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Und hier, das bringt viele Leute in Verwirrung. Dieser Text sagt, wer untreu ist. Und wir müssen uns die Frage stellen, was bedeutet hier untreu? Untreu oder Treue und Glaube ist im Griechischen ein und dasselbe Wort. Treue und Glauben. Der Text sagt, wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir ungläubig sind. Und ich gebe euch ein Beispiel. Guckt Apostelgeschichte 28, 24. Könnt ihr auch einen Vermerk machen in eurer Bibel. Hier ist ein gutes Beispiel dafür. Also hier ist das gleiche Wort, ja, was wir hier haben für, was hier leider übersetzt wird als wenn wir untreu sind. Apostelgeschichte 28, 24. Und die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte, die anderen aber blieben ungläubig. Sie hörten das Wort und sie blieben ungläubig. Ja? Untreue ist in unserer Verwendung etwas, das bräuchte mehr Erklärung. Ja? Also es ist im Grunde untreu und Glaube oder Unglaube ist das Gleiche. Ja, so wie es auch im Griechischen. Aber es braucht mehr Erklärung. Und deswegen, er macht hier deutlich, wenn wir ungläubig sind, so bleibt er doch treu. In welch einem Sinn bleibt er treu, wenn Menschen im Unglauben verharren? Er bleibt treu in dem, dass er sie richten wird. Nicht, dass er da drüber schaut, ah ja, ist okay, Gott bleibt treu. Sondern Gott hat gesagt, Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen seines eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Gott bleibt treu. Das, was er gesagt hat, wenn ein Mensch ihn verleugnet, das bedeutet nicht annimmt und etwas anderes annimmt. Und wenn er in diesem Unglauben verharrt, wenn er ungläubig ist, so bleibt Gott doch treu und er wird ihn richten. Auch wenn diese Person an ihn nicht glaubt, das spielt überhaupt gar keine Rolle, was diese Person über Gott glaubt oder nicht. Das ist, was der Schöpfer gesagt hat und so wird es sein. Also, wir sehen, ich gehe wieder zurück zum großen Bild, hier findet eine Ermutigung statt. Paulus ermutigt den jungen Timotheus und er sagt, aus seinem sozusagen Selbstmitleid komm heraus und fang an zu wirken. Ja, vertraue an und leide mit. Und hier, das war die lange Erklärung, warum er mitleiden soll. Ja, er bestätigt aus seinem Leben, warum er mitleidet. Und ermutigt so den Timotheus. Das andere, das dritte ist, also das erste war, sehen wir in diesem Auftrag, sehen wir, vertraue an. Zweitens, erdulde. Und drittens, in diesem nächsten größeren Abschnitt, Timotheus, mach dich nützlich. Timotheus, mach dich nützlich. Und das ist wieder vollkommen auch auf uns überziehbar. Also wir können das direkt auch auf uns übertragen. Auch wenn du nicht Ältester bist, auch wenn du nicht männlich bist. Ja, das ist, wenn du mutlos bist, Erdulde und mach dich nützlich. Seh zu, wo du dich nützlich machen kannst. Woher sehen wir das? Und hier müssen wir wieder in den Text hineinsehen. Vers 14 werdet ihr feststellen, und das möchte ich lesen, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist. Hier sehen wir, dass er etwas aufzeigt, was nichts, zu nichts Nütze bringt. Also das bringt nichts. Das ist für die Katz, würden wir heute sagen. Es gibt Dinge, die sind nicht nützlich. Und wir werden diesem Abschnitt sehen, dass er von Dingen bis hin zu Menschen hingeht und sagt, es gibt Dinge und Menschen, sie nützen nichts. Man hat keinen Nutzen davon. Und jetzt sehen wir Vers 21. Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, und hier bezieht er sich schon auf Menschen, wenn sich jemand von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zu Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn, also Gott, dem Vater, Christus Jesus, nützlich zu jedem guten Werk. Es geht darum, dass man von Unnützigkeit zu Nützlichem bringt. Also der Befehl an Timotheus, der dritte Befehl an Timotheus, nach außen hin zu arbeiten, das erste haben wir gesehen, vertraue an, zweite erdulde, das dritte mach dich nützlich, Timotheus. Und hier kommt der Weg. Ja. Von Vers 14, also weiter, sehen wir, dass Paulus den Weg aufzeigt. Wie macht Timotheus sich nützlich? Wie machen wir uns nützlich? Vers 14, bringe in Erinnerung. Das ist das allererste, wie man sich nützlich macht, dass man Dinge erinnert. Erinnert, das bedeutet nicht, etwas Neues zu erzählen, sondern etwas rauskramen aus dem, vielleicht aus dem Gedächtnis, was in Vergessenheit geraten ist. Ihr könnt euch erinnern, wo Jesus verraten wurde und im Hof des Kaiphas war. Und da steht Petrus im Hof und Jesus ist im Raum und wird verhört. So heißt es in Lukas Kapitel 22, Vers 61, dass Jesus Petrus angeblickt hat und in diesem Augenblick durch den Blick Christi auf Petrus, wo sich die Augen getroffen haben, da hat er sich an was erinnert. Hier wurde erinnert, bringe in Erinnerung. Es ist alles wieder neu aufgegangen. Als erste, also der Weg zur Nützlichkeit, bringe in Erinnerung. Zweitens, bezeuge ernstlich. Hier sehen wir buchstäblich einen Schritt nach dem anderen. Wenn in Erinnerung zu bringen harmlos ist, also harmlos in dem Sinn, dass man vielleicht mit einfachen Worten Sachen erinnern kann, so ist bezeuge ernstlich aus dem Griechischen, was auch die Elberfelder so weitergibt, beschwöre. Wann hast du letztes Mal jemanden beschworen? Ja, oh, nee, sowas macht man nicht. Christen machen sowas nicht. Hier ist der Auftrag, der Weg zur Nützlichkeit. Bringe in Erinnerung. Zweitens, bezeuge ernstlich, beschwöre. Und Paulus gibt ein Vorbild, ein Beispiel, wie er das mit Timotheus gemacht hat. Wenn ihr im ersten Brief seht, Kapitel 5, Vers 21, sagt er, ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus und der auserwählten Engel, befolge und so weiter. Ja? Er holt schwere Artillerie raus auf den Timotheus und sagt, Jung, aus diesem Grund, ich beschwöre dich. Oder guck, zweite Timotheus in diesem gleichen Buch etwas weiter, Kapitel 4, Vers 1. Kapitel 4, Vers 1, müsst ihr nur etwas weiter blättern. Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes. Ich beschwöre dich vor Christus Jesus, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird. Ich beschwöre dich bei seiner Erscheinung. Ich beschwöre dich bei seiner Königsherrschaft. Ja? Also wenn ihr Elberfelder vor euch habt. Schlachter übersetzt das leider etwas schwächer. Aber hier sehen wir, wie Paulus dasselbe macht und er beschwört Timotheus, dass er es machen soll. Was soll Timotheus machen? Was soll er beschwören? Auf was soll er so harte Worte vielleicht richten? Um was geht es? Man soll nicht Wortstreit führen. Das soll beschworen werden. Also erinnere, und das zweite ist beschwöre. Was soll beschworen werden, dass man nicht um Worte Streit führen soll? Und das müssen wir genauer untersuchen. Warum geht es hier? Was soll beschworen werden? Nicht um Worte streiten. Was bedeutet das? Wir werden feststellen, es geht um bestimmte Diskussionen. Es geht nicht darum, dass man nicht über die Wahrheit spricht und die Wahrheit klar und deutlich führt. Denn bringe in Erinnerung, das sind Worte. Ja? Man bringt in Erinnerung durch Worte. Man beschwört durch Worte. Ja? Also bezieht sich Paulus hier auf etwas ganz Bestimmtes, auf diesen Wortstreit, dass man nicht Wortstreit führen soll. Und wenn wir diese zwei Briefe lesen, den ersten Brief und auch den zweiten Brief, hauptsächlich aber im ersten Brief, werden wir feststellen, dass dieses man soll nicht um Worte streiten, bezieht sich auf die falsche Verwendung des Gesetzes, ja, dass wenn Leute das Gesetz falsch verwenden, dass man darauf nicht eingehen soll. 1. Timotheus 1, Vers 3, dieser ganze Abschnitt von 1,3 bis 1,7 geht ganz genau darauf ein. Das sind Diskussionen von Leuten, ich lese euch nur Vers 6, davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützigem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Unnütziges Geschwätz, also das ist hier nicht um Worte streiten, einfach darüber zu diskutieren, um ein falsches Verständnis des Gesetzes. Wenn Leute damit anfangen, beschwöre, dass das nicht gemacht wird. Das zweite ist, man könnte sagen, jede Lehre, die von der Wahrheit abirrt, das soll beschworen werden, dass man das nicht macht, dass man nicht über diese Lehren diskutiert. Es bringt nichts. Und das ist hier die Antwort, warum man das nicht machen sollte. Warum sollte man es beschwören? Weil es zu nichts nütze ist. Es nützt nichts, es hat keine Frucht, außer, und jetzt wird etwas dazugefügt, es macht doch etwas, es bewirkt doch etwas. Und zwar, es ist zu nichts nütze als Verwirrung der Zuhörer. Es verwirrt Leute, es bringt sie durcheinander. Wenn man das Gesetz falsch angeht, wenn man darüber diskutiert, wenn man über falsche Lehren einfach diskutiert und hin und her debattiert, ohne die Wahrheit zu sagen, so bringt das nur Zerstörung für die Zuhörer, für diejenigen, die darüber nicht klar kommen. Etwas anderes ist aber notwendig. Bringe in Erinnerung, bezeuge. Und das dritte ist, dieser Weg zur Nützlichkeit, strebe eifrig. Timotheus, auf der einen Seite bringe in Erinnerung und beschwöre, dass man nicht um Worte Streit führen soll, keine leeren Diskussionen, aber auf der anderen Seite ist noch viel wichtiger, strebe eifrig danach. Streben bedeutet ein höchstes Maß von Aufwand aufbringen. Ja, streben, ihr kennt, das ist ein Streber. Was meint ihr damit? Was versteht ihr unter, das ist ein Streber? Damit meint ihr, dass er Tag und Nacht büffelt über die Dinge, wo ihr sagt, boah, vergiss es, das braucht man nicht. Hier wird gesagt, strebe eifrig danach. Also wende alles auf, wonach soll man streben, dich Gott als bewährt zu erweisen. Und hier sehen wir den Kontrast. Auf der einen Seite sind die leeren Diskussionen, die Schwätzer, die das Gesetz falsch verstehen, wo man beschwören soll, dass das nicht geschieht. Auf der anderen Seite strebe eifrig danach, wende den ganzen Fleiß auf, dich Gott als bewährt zu erweisen. Das heißt, dein Maßstab ist Gott. Die Richtigkeit der Lehre ist so nah wie möglich an der Schrift. Du orientierst dich an dem Maßstab Gottes. Was sagt Gott? Das ist wichtig und das musst du weitergeben. Strebe eifrig danach, also wende deine ganze Kraft dafür auf, dich Gott als bewährt zu erweisen. Ihr Lieben, das ist ein Leben vor Gott. Nicht, oh, was wird mein Klassenkamerad sagen? Oh, was wird mein Arbeitskollege darüber denken? Oh, was wird mein Nachbar darüber sagen, wenn ich das und das mache? Wie wird man nützlich? Das ist der Weg dazu. Bringe in Erinnerung, bezeuge, strebe eifrig nach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Wisst ihr, was bewährt ist? Bewährt, wir kennen, also diejenigen, die gebaut haben, die denken sofort an Bewährung, oder? Also zumindest so geht es mir. Man hat jetzt einige Baus, ist das richtig? Am Laufen und man denkt an die Betondecke, man denkt an verschiedene Elemente und Bewährung ist das, was einen Beton tragfähig macht. Ein Beton ohne Bewährung kann nur einmal belastet werden und danach machst du und fertig. Bewährung ist das, was einen Beton tragfähig macht und man kann es immer wieder belasten. Strebe danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, also dass du immer wieder belastet werden kannst, dass vor Gott, dass Gott dich belasten kann, einmal. Dann hast du wieder Ruhe und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Das ist, was Bewährung ausmacht, dass man immer wieder in Schwierigkeiten gekommen ist und das gemeistert hat, als Sieger hervorgegangen ist. Darum geht es vor Gott, nicht vor den Menschen. Es geht darum, dass wir vor Gott uns als Bewährte erweisen. Und hier geht er auch mehr ins Detail hinein, in welcher Hinsicht genau er für Timotheus meint. Und auch für uns vielleicht. Als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Timotheus, es geht darum, dass du beschwörst, dass man nicht um Worte streitet. Auf der anderen Seite, dein Maßstab ist Gott. Du musst gottfreundlich sein, du musst alles zusehen, dass du Gott wohlgefällig und vor Gott nützlich bist. Du musst fragen, ist das vor Gott nützlich? Ich erinnere mich, wo ich in der Schule war, sagte ich zu meiner lieben Mutter, die mich immer wieder angespornt hat, hey, du musst Englisch lernen. Pah, das brauche ich nicht, das werde ich nie brauchen. Ich werde immer hier bleiben in Deutschland. Ich werde nur Deutsch brauchen. Ich brauche das Englische nicht. Ich wusste nicht, was nützlich ist. Ja? Ihr Lieben, die Frage der Nützlichkeit sollte Gott entscheiden. Darum geht es, dich vor Gott als bewährt zu erweisen. Und zwar hier für Timotheus und für manchen anderen. Und auch, ich würde sagen, in einer gewissen Hinsicht für einen jeden von uns, genau in dieser Spalte, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Wenn Gott auf dich sieht, dann sieht er, wow, der ist nützlich, der ist tauglich, der ist bewährt. Den kann man einmal belasten und dann kann man den wieder belasten und wieder. Und er ist durch die ganzen Belastungen, er ist bewährt von Gott in Gottes Perspektive, in dem, was Gott für nützlich sieht und nicht ein Mensch. Und das andere ist, dass er das Wort der Wahrheit recht teilt. Und hier haben wir eine große Herausforderung. Das Wort der Wahrheit recht teilen ist im Griechischen wörtlich gerade schneiden. Ja. Timotheus, du hast eine Aufgabe gegenüber diesen Leuten, die eine falsche Lehre hineinbringen, dass du gerade schneidest. Was ist die Herausforderung zum gerade schneiden? Wisst ihr, wenn ihr eine Wassermelone schneidet und ihr habt ein Messer, das auf einer Seite geschärft ist, wisst ihr, was geschieht beim Schneiden? Du wirst alle Mühe haben, einen geraden Schnitt zu machen. Warum? Weil dein Winkel auf einer Seite nur ist und es zieht dich in eine Seite. Ja? Es wird einseitig sein. Also probiert es. Geht nach Hause, wenn ihr eine Melone habt oder irgendwas und ihr holt ein Messer, das nur auf einer Seite geschärft ist. Sind das so wie ein Mond, okay? Wird das sein, der Schnitt? Es kommt darauf an, auf welcher Seite es natürlich geschliffen ist. Gerade zu schneiden hat etwas zu tun, dass das Messer richtig angeschärft ist. Es hat aber auch etwas zu tun, warum man nicht gerade schneidet. Und zwar, wenn du, und jetzt denke ich an meinen alten Beruf zurück, im Handwerk, wenn man nicht gerade geschnitten hat, dann war es aus dem Grund, dass man gesehen hat, vielleicht war da ein Nagel im Holz und man hat geschnitten und dann ist man ausgewichen und hat daneben geschnitten. Warum? Weil man nicht die Säge kaputt machen wollte. Das Wort Gottes gerade zu schneiden, vor Gott bewährt zu sein und nützlich, bedeutet das Wort Gottes gerade zu schneiden. Es ist so viel. Es gibt keine Ausweichung. Oh, das Thema passt mir nicht. Darüber predige ich nicht. Das gefällt mir nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht, was er da schreibt oder was er da sagt. Es geht nicht darum. Es geht, dass wir uns bewährt vor Gott erweisen. Gott bestimmt es. Und Gott bestimmt, was nützlich ist. Und er gibt es uns in seinem Wort. Und für uns gilt es, dass wir es gerade schneiden. In der vollen Absicht Gottes. Dass wir keine Ausweichungen machen. Oh, jetzt ist ein Thema, das passt mir gar nicht. Oder dies nicht oder das nicht. Sondern ein gerader Schnitt in der Wohlgefälligkeit Gottes, in der Bewährtheit Gottes, in der Absicht, in den Gedanken Gottes. Darum geht es nicht vor uns. Und hier werden wir leider auch wieder eine Pause machen müssen für das Nächste. Also wir sehen hier den Weg zur Nützlichkeit. Wir sehen die Ermutigung für einen Mutlosen. Es ist, geh hin und tu was. Geh hin und tu was. Vertraue Menschen an, finde Menschen, denen du etwas mitteilen kannst. Erdulde, leide mit und mach dich nützlich. Also, für alle, die mutlos sind, ist dein Fundament richtig. Guck auf deinen persönlichen Kreis, was du in Ordnung bringen musst, bei dir, vielleicht in der Beziehung, und dann gehe weiter. Finde Leute, denen du etwas mitteilen kannst. Erdulde und mach dich nützlich. Lass uns beten.